Herzlich willkommen zur Schweizer Zeit beim Kontrafunk. Ich bin Corinna Zegerle und ich spreche heute über das Schweizer Epidemiengesetz, das der Schweizer Bevölkerung essentielle Grund- und Verfassungsrechte entziehen will. Dieses Epidemiengesetz erfährt gerade eine Teilrevision, die die internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO in Schweizer Recht überführen will. In diesem oder Anfang nächstes Jahr wird im Parlament darüber beraten und bis dahin sollten die Politiker dringend darauf sensibilisiert sein, was ihnen da zur Beratung vorgelegt wird. Und genauso wichtig ist es, dass die Bevölkerung über den Inhalt dieses Epidemiengesetzes informiert ist. Das Aktionsbündnis Freie Schweiz befasst sich intensiv mit der Aufklärung darüber und darum habe ich Andrea Staubli heute in die Sendung eingeladen. Sie ist eine erfahrene Rechtsanwältin, Mediatorin und Coach mit großer Expertise im Zivilrecht, insbesondere im Familienrecht sowie im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Sie war über 20 Jahre lang Gerichtspräsidentin am Bezirksgericht Baden und leitet die juristische Abteilung des Aktionsbündnis Freie Schweiz. Ich grüße Sie, Frau Staubli.
Guten Tag, Frau Zegerle.
Frau Staubli, was hat Sie bewogen, sich so intensiv mit Gesundheitspolitik zu befassen?
Es ging mir wahrscheinlich so wie vielen anderen Menschen auch, so im Frühling 2020, habe ich einfach gedacht, so als Juristin, da stimmt etwas nicht, das kann doch so nicht sein. Das habe ich anders in Erinnerung gehabt. Sie haben gesagt, ich bin in einem anderen rechtlichen Teil Gebiet tätig und habe dann wie gefunden, man kann doch nicht einfach Freiheitsrechte einschränken, man kann nicht einfach mit Notrecht regieren. Und dann habe ich mich angefangen zu befassen. Ich bin auch in den Keller gestiegen und habe ein altes Lehrbuch aus meiner Studiumszeit wieder nach oben geholt und habe nachgelesen und habe mich dann bestätigt gefühlt, dass das so nicht stimmt und auch nicht geht. Und dann hat das eine das andere nach sich gezogen und so bin ich dann irgendwann bei ABF Schweiz gelandet. Und hier setzen wir uns vertieft mit Gesundheitsfragen und insbesondere mit den WHO-Verträgen und natürlich dem Epidemiengesetz auseinander.
Ja, Sie haben ja auch beim Kontrafunk schon zwei, dreimal darüber gesprochen. Ja, Anfang 2020, wir wissen ja alle, was da passiert ist mit dieser sogenannten Corona-Pandemie. Zum Verständnis, wir sprechen ja heute über dieses Epidemiengesetz. Was regelt dieses Gesetz grundsätzlich?
Das Epidemiengesetz regelt den Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten und sieht die dazu nötigen Massnahmen vor. Das ist so festgehalten im Artikel 1 des Gesetzes. Und in Artikel 2 wird dann weiter festgehalten, dass man den Ausbruch und die Verbreitung übertragbarer Krankheiten versucht zu verhüten und zu bekämpfen. Und da würden Sie ja wahrscheinlich auch sagen, das ist sinnvoll, das ist gut so. Wenn wir vielleicht jetzt dann in dieser Stunde etwas tiefer gehen, finden wir vielleicht den einen oder anderen Ansatz, der dann eben da nicht mehr ganz so passt. Und der Bundesrat legt dann eben in diesem Epidemiengesetz die Ziele und Strategien fest, wie er übertragbare Krankheiten erkennen will, überwachen will, verhüten und auch bekämpfen. Und Sie haben es bereits angesprochen, er stützt sich dabei auf internationale Empfehlungen, also zum Beispiel die Empfehlungen der WHO und versucht auch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu berücksichtigen.
Solche Gesetze sind ja für die Schweiz nicht eine Ausnahme. Es gibt sehr viele Länder, die das gesetzlich geregelt haben, also den Umgang mit Pandemien, auch in Deutschland im Übrigen. Und dieses Gesetz, das gibt es schon lange. Es gab eine Totalrevision des Epidemiengesetzes, die Anfang 2016 in Kraft getreten ist. Und aktuell stehen wir jetzt eben vor dieser Teilrevision. Das Interessante daran ist, dass der Prozess für diese Teilrevision am 19. Juni 2020, also eigentlich zu Beginn dieser sogenannten Corona-Pandemie, eingeleitet wurde. Was soll denn jetzt an dem Gesetz geändert werden?
Sie sagen es richtig, die Teilrevision wurde im Sommer 2020 vom Bundesrat eingeläutet, allerdings mit einer anderen Begründung, als was Sie jetzt angeführt haben. Er hat nämlich gesagt, wir haben die Covid-19-Krise aufgearbeitet.
Im Sommer 2020.
Genau, und haben jetzt eben Erkenntnisse daraus gezogen und deshalb gehen wir in diese Teilrevision hinein.
Aber es ist eigentlich lustig, weil im Sommer 2020, da hat es ja eigentlich erst richtig angefangen.
ich glaube, das ist nicht der einzige Punkt, wo wir da nicht genau die gleiche Einstellung oder Haltung haben wie der Bundesrat und das BAG. Ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, Sie sagen, das ist ein älteres Gesetz, das ist richtig. Das Epidemiengesetz stammt aus dem Jahre 1970 und ist 1974 mit damals 39 Artikeln in Kraft getreten. Damals war noch eigentlich in allen Belangen die Kantone zuständig. Mit dieser Totalrevision, die Sie angesprochen haben, wurden dann ganz viele Kompetenzen von den Kantonen an den Bund, also an den Bundesrat und das BAG, übergeben. Und das neue Gesetz hat dann einen Umfang von 88 Artikeln.
Von wie vielen sagten Sie 19?
39.
Ah, 39.
1974 zu 88 Artikel 2016. Also wir sehen auch da eine Explosion. Und in dieser Totalrevision wurde dann neben der Einführung der Kompetenzen, der Verlagerung auf den Bund, vor allem auch dieses Drei-Lage-Modell eingeführt. Besondere Lage als Stichwort, darüber werden wir heute noch wahrscheinlich etwas tiefer miteinander besprechen. Und 2016 wurden dann auch eben diese internationalen Gesundheitsvorschriften, die IGV, in das Epidemiengesetz implementiert.
Was steht denn da drin? Also ich habe es natürlich schon angeschaut, was da drin steht. Das lässt mir ein bisschen die Haare zu Berge stehen. Erläutern Sie uns die Annahmen des Bundesrates in diesem neuen Gesetz.
Also wenn wir die Unterlagen studieren, die der Bundesrat jetzt ausgearbeitet hat, dann merken wir, dass er von Annahmen ausgeht. Er geht zum Beispiel davon aus, dass die Covid-19-Krankheit, dass das eine große Krise im öffentlichen Gesundheitswesen dargestellt hat und dass die Massnahmen, die der Bundesrat dann getroffen hat, dass die notwendig, nützlich, wirksam und auch verhältnismäßig waren. Und darunter fallen zum Beispiel, dass der Bundesrat der Meinung ist, Masken haben Schutzwirkungen, also die Masken nützen. Der PCR-Test ist wirksam. Zertifikate haben einen positiven Einfluss auf die öffentliche Gesundheit und die mRNA-Injektionen sollen eine entscheidende Rolle gespielt haben bei der Bekämpfung der Pandemie. Wir erinnern uns noch an dieses unschöne Wort, die Impfung, Anführungs- und Schlusszeichen, stelle den Gamechanger dar, oder? Das ist genau diese Haltung dahinter. Und der Bundesrat geht auch davon aus, dass es keine unerwünschten Nebenwirkungen oder Langzeitwirkungen dieser verabreichten mRNA-Injektion gibt. Und zusätzlich sagt er, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als eine Pandemie auf diese Art und Weise zu bekämpfen. Also er geht von einer Alternativlosigkeit aus bei der Bekämpfung von solchen Pandemien.
Also das hat er am 19. Juni 2020 hat er das so gesehen und er hat ja gesagt, eben er hätte diese Pandemie aufgearbeitet. Jetzt sind wir 5 Jahre später und wir wissen, das, was er hier an Annahmen formuliert, sind größtenteils Fake News. Und ja, man sagt es heute so, es sind Falschinformationen. Weder dass die Masken vor Viren schützen, noch dass diese Abstandsregeln etwas Gutes waren oder die Schulschließungen, dass das irgendetwas genützt hätte. Das weiß man heute alles. Wie kann es denn sein, dass eine Landesregierung jetzt heute so ein Gesetz verabschieden will, wo Sachen drinstehen, bei denen man weiß, sie sind erstens nicht richtig und zweitens, gerade was die mRNA-Impfungen, sogenannten Impfungen anbelangt, eine katastrophale Bilanz gezogen werden muss. Das ist ja auch gefährlich. Wie kann denn das sein, dass das heute noch verabschiedet werden soll?
Wenn ich jetzt versuche, Ihre Frage zu beantworten, sind das natürlich Mutmaßungen. Ich sehe ja nicht in den Bundesrat hinein, oder? Aber meine Vermutung ist, dass er sich auf Anführungs- und Schlusszeichen Expertinnen und Experten verlassen hat, und zwar Experten, die er selber ausgewählt hat und die ihm auch genehm waren. Wir erinnern uns, es wurden Experten aus der Taskforce ausgeschlossen, weil sie eine kritische Stimme erhoben haben. Und wenn er sich dann auf diese Experten, die er selber ausgewählt hat und die ihm genehm waren, die dann eben auch diese Haltung vertreten haben, die der Bundesrat vertreten will oder vertreten soll nach außen, dann führt das dazu, dass er dann eben sagen kann, diese Experten vertreten die Wissenschaft und ich höre auf die Wissenschaft. Und wenn das dann die Haltung ist, und diese Haltung kennen wir auch von der WHO, die macht das nämlich genau auch so, dann haben wir gar keine kritischen Stimmen mehr, die zu Wort kommen, die eine andere Meinung hatten oder eben auch heute noch haben, dass dann eben auf dieser Basis dann eben offenbar solche Annahmen, die der Bundesrat implizit getroffen hat, dass diese überhaupt heute noch möglich sind.
Denken Sie, der Bundesrat hat immer noch die gleichen Experten, die er befragt? Ja, ist eine rhetorische Frage. Nur, das war ja im Sommer 2020. Aber heute weiß man ja viel mehr. Es gibt große, wichtige Studien über all diese Dinge. Masken, Schulschließungen. Wir sehen heute die Konsequenzen. Wir haben die Übersterblichkeit. Wir haben den Geburtenrückgang weltweit. Und man muss davon ausgehen, dass diese mRNA-Produkte dafür verantwortlich sind. Ist es denn nicht so, dass man als Bundesrat, wenn man jetzt das auf dem Tisch hat, das soll ja jetzt vielleicht in der Wintersession, jetzt im Dezember oder dann im Frühling in der Frühlingssession im Parlament diskutiert werden. Ist es denn nicht so, dass der Bundesrat sagen kann, ja gut, heute wissen wir mehr, wir müssen das nochmal überarbeiten?
Ich glaube, und das ist so die zweite Vermutung, die ich habe, dass er die Augen verschließt, respektive wahrscheinlich fast verschließen muss, weil was nicht sein darf, ist auch nicht. Also wir haben ganz klare Aussagen. Eine Mitarbeiterin von Pfizer hat im EU-Parlament gesagt, die Impfung, Anführungsschlusszeichen, wurde nie auf Wirksamkeit und Sicherheit getestet. Das wurde dann an anderer Stelle so festgehalten, das wird dann Post-Marketing erhoben. Also das heißt, mit den Menschen wird ein Experiment durchgeführt. Wir haben die ganzen Geschichten um die RKI-Protokolle oder die RKI-Files, oder da hat der Bundesrat gesagt, ja, das geht ja Deutschland an, das geht uns nichts an. Und die Medien, auch SRG, hat ja nicht darüber berichtet, wurde dann auch von der UBI gerügt, weil sie das nicht gemacht hat. Und wir haben unser eigenes Bundesgericht, das in mehreren Entscheiden gesagt hat, also ein positiver PCR-Test sagt gar nichts darüber aus, ob jemand krank ist und ansteckend ist. Also natürlich, Sie haben absolut recht, wir hätten so viele Anhaltspunkte, wenn man mit einem offenen Geist und offenen Augen durchs Leben geht, dass man sagen müsste, wir müssen da genauer hinschauen. Jetzt, der Bundesrat will das nicht, weil er will dieses Epidemiengesetz revidieren, und damit er das kann, damit er auch den Vorgaben der WHO entspricht, darf er hier nicht genauer hinschauen, sonst wäre das nicht mehr möglich.
Ja, aber diese Revision, die muss doch zum Wohle des Volkes geschehen. Es ist doch die Verantwortung eines Bundesrates, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, sich immer auf den neuesten Stand zu bringen, wenn man ein Gesetz verabschieden möchte im Parlament. Das wäre doch eigentlich das Mindeste, was man erwarten müsste.
Das ist sicher so, und wahrscheinlich würde der Bundesrat Ihnen jetzt auch sagen, das mache ich selbstverständlich so, oder? Wenn wir jetzt schauen, Sie haben es angesprochen, es müsste ja für die Gesundheit der Menschen hilfreich sein, wertvoll sein. Wenn wir jetzt schauen, ganz im groben Überblick, auf die Details gehen wir dann wahrscheinlich später ein, worum geht es bei dieser Teilrevision? Der Bundesrat hat in seiner Medienmitteilung von November 2023 so drei Pakete angesprochen. Das eine sind notwendige Optimierungen, eben die Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Der zweite Punkt, das sind die verstärkten Überwachungsmöglichkeiten. Und der dritte Punkt, das ist die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und nosokomialen Infektionen, also Infektionen, die in einem Spital oder in einem Heim auftreten können. Das sind so die drei großen Bereiche. Bei den notwendigen Optimierungen haben wir eben die genauere Regelung der besonderen Lage. zum Beispiel wenn die WHO eine Pandemie ausruft und was der Bundesrat dann für Massnahmen ergreifen kann. Bei der verstärkten Überwachung wird die Digitalisierung vorangetrieben und wir haben verschiedenste Informationssysteme, die installiert werden sollen mit Meldepflichten. Und bei der Bekämpfung der Antibiotikaresistenzen, da wird dann der One Health Aspekt eingeführt. Und für mich ganz wichtig, das hat mich nämlich erschüttert und bringt die Haltung des Bundesrates zum Ausdruck. Im ganzen Gesetz wird der Begriff Heilmittel durch wichtige medizinische Güter ersetzt. Also es geht nicht mehr um Heilung, sondern um wichtige medizinische Güter. Und alle diejenigen, die sich schon mit den IGV auseinandergesetzt haben, die wissen, die WHO spricht in den IGV von den relevanten Gesundheitsprodukten. Und jetzt können wir uns fragen, geht es wirklich um die Gesundheit, um das Heilwerden oder geht es um die Produktion und den Vertrieb von medizinischen Gütern? Also soll hier die Möglichkeit für die Pharmaindustrie geschaffen werden, ihre Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen?
Ja, die Frage ist, für wen sie relevant sind, diese medizinischen Güter.
Genau.
Also wir haben gesehen jetzt, und das ist ja auch nicht fertig, man hört ja auch nicht auf, diese aus ihrer Sicht medizinischen Güter, die sie begonnen haben zu verteilen, Ende 2020 weiter zu verteilen. Das passiert ja heute noch und es wird auch verstärkt und vermehrt passieren mit genau den gleichen Folgen, wie uns die Wissenschaftler und die Experten auf diesem Gebiet gesagt haben. Also das wird nicht besser. Aber eben, ich stehe einfach hier an, weil ich das Gefühl habe, der Bundesrat lebt ja auch nicht in einem Kokon. Die bekommen ja auch mit, was im Leben läuft. Die sehen ja auch, oder vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich da auch, oder dass die auch wahrnehmen oder auch angesprochen werden. Die bekommen ja sicher auch Post aus der Bevölkerung, die dann sagen, aber Entschuldigung, schaut doch mal hier oder hier oder hier oder hört doch mal Mensch und Medizin zum Beispiel. Da sagt man ihnen ziemlich genau. Deshalb verstehe ich dann nicht, dass man dann nicht sagt, okay, wir haben jetzt 4 Jahre später wichtige Erkenntnisse, die wir verarbeiten müssen. Wir müssen das hinten anstellen, bis wir mehr wissen.
Was ich dazu sagen kann, im letzten Jahr haben wir uns von ABF Schweiz ja sehr stark für die IGV eingesetzt, auch im Parlament. Also es gab Debatten im Nationalrat und Ständerat über Vorstöße von Politikern und die zuständige Bundesrätin Frau Bohm-Schneider musste dann ja Stellung beziehen. Und sie hat gebetsmühlenartig immer wieder dasselbe gesagt. Und das ist, die Impfstoffe sind wirksam und sicher. Wir bleiben souverän als Schweiz. Es braucht keine großartigen Gesetzesänderungen und, und. Also ich glaube, das ist wirklich vielleicht auch ein Phänomen, aber da bin ich nicht die zuständige Fachperson für diese Frage zu beantworten. Was nicht sein darf, ist nicht.
Ja, so müssen wir es wohl stehen lassen, weil man es nicht weiter ergründen kann in diesem Moment. Gehen wir auf die Details ein, dieses Epidemiengesetzes. Der Bundesrat kann, wenn dieses Gesetz angenommen wird, Impfungen für obligatorisch erklären. Das steht da drin. Es gibt eine ganz klare Impfstrategie. Wie lautet denn die entsprechende Regelung? Auch, da hatten Sie auch schon einen Hinweis gemacht, was die Kantone betrifft.
Also es ist richtig, wir bewegen uns jetzt hier beim Stichwort notwendige Optimierungen. Das ist das erste Paket. Und gemäß Artikel 6c des revidierten Epidemiengesetzes, ich muss vielleicht hier noch einfach zur Klärung sagen, dieses Gesetz ist ja noch nicht definitiv. Das wird ja dann erst im Parlament diskutiert und behandelt. Und dann kann es dann schon sein, dass es noch Änderungen gibt. Also wir sprechen hier jetzt einfach vom vorliegenden Gesetzesentwurf, der aber noch Änderungen erfahren kann. Das ist mir einfach wichtig, damit die Leute das auch richtig einordnen können. Also in Artikel 6c kann der Bundesrat Impfungen für obligatorisch erklären. Einfach Klammerbemerkung, in seiner Medienmitteilung vom November 2023 hat er davon nichts gesagt, dass es eine obligatorische Impfung geben kann. Er kann dann zum Beispiel erklären, dass gefährdete Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel alte Menschen oder kranke Menschen oder besonders exponierte Personen oder Personen, die eine bestimmte Tätigkeit ausüben, also beispielsweise in Spitälern arbeiten und in der Pflege, dass er bei diesen Bevölkerungsgruppen und Menschen die Impfung obligatorisch erklären kann.
Also nicht für die ganze Bevölkerung?
Grundsätzlich nicht für die ganze Bevölkerung, sondern eben für gefährdete Bevölkerungsgruppen oder Menschen, die eben im Spital zum Beispiel mit kranken Menschen ja in einem engen Kontakt sind. Wie er dann diese gefährdeten Bevölkerungsgruppen definiert und festlegt, das kann man ja auch enger oder weiter fassen und das können mehrere Menschen oder eine weitergehende Personengruppe davon erfasst werden. Und in Artikel 20 des Epidemiengesetzes wird dann auf den schweizerischen Impfplan Bezug genommen. Und dieser Impfplan, der wird vom BAG und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen ausgearbeitet und jährlich angepasst. Und auch hier wieder die Nähe zur WHO, die Empfehlungen, die die WHO abgibt, fließen dann in diesen Impfplan hinein. Und das Ziel, und jetzt zitiere ich, dieses Impfplanes ist ein optimaler Impfschutz der Bevölkerung und jedes einzelnen Individuums. Und weiter unten heißt es dann, die Impfung wird empfohlen, wenn ihr Nutzen, das heißt die Verhinderung von Krankheiten und deren Komplikationen oder die Verringerung der Sterblichkeit, das Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen um ein Vielfaches übertrifft. Also das sind die Grundannahmen, die in diesem Impfplan zum Ausdruck kommen. Und ich habe jetzt Ihren Gesichtsausdruck gesehen, Frau Ziegerli. Ja, das haben wir schon gewisse Fragezeichen, die jetzt aufkommen, wenn wir an diese mRNA-Injektionen denken. Der Impfplan unterscheidet dann zwischen Basisimpfungen, ergänzenden Impfungen und Impfungen für Risikogruppen und Risikosituationen. Also das ist ein Riesending und das wissen wir alle auch. Es werden immer mehr Impfungen auch empfohlen oder eben vorgeschlagen, auch gerade bei kleinen Kindern, oder? Und gemäß Epidemiengesetz müssen jetzt Arztpraxen, Apotheken, weitere Gesundheitsfachpersonen und öffentliche und private Institutionen des Gesundheitswesens zur Umsetzung dieses Impfplans beitragen. Und dann haben wir dann noch die Kantone, oder? Die Kantone, die müssen gemäß Epidemiengesetz diese Impfungen fördern. Das heißt, so heißt es im Gesetz, jeder, der sich impfen lassen will, soll dies auch können, also auch Impfungen in der Apotheke. Die Kantone können Impfungen im Rahmen des Schulgesundheitsdienstes auf Sekstufe 2 und in der tertiären Bildung anbieten. Also die Impfbusse haben wir auch noch so irgendwo in Erinnerung. Die Kantone sollen die Arbeitgeber bei der Bereitstellung von Impfberatungsangeboten und Impfungen am Arbeitsplatz unterstützen. Und bei einer besonderen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit müssen die Kantone sicherstellen, dass möglichst viele Personen innerhalb ganz kurzer Zeit geimpft werden können. Also sie müssen notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen und einen niederschwelligen Zugang ermöglichen. Das BAG macht dann ein Durchimpfungsmonitoring. Das heißt, das BAG erhebt Daten zu Impfungen. Diese Daten können beispielsweise auch aus dem elektronischen Patientendossier stammen. Und bei einer besonderen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit können dann die Impfstellen verpflichtet werden, diese Daten zu melden.
Sie hatten die Digitalisierung angesprochen, jetzt auch eben das elektronische Patientendossier, das ja auch in Deutschland gerade Schiffbruch erleidet, weil es nicht so richtig funktioniert und keiner da wirklich mitmachen möchte. Es ist auch sehr fehleranfällig, das wird bei uns auch kommen. Wäre jetzt aber eine ganze Stunde eigentlich wert, darüber zu diskutieren. Sie haben vorhin die Lagen angesprochen, die ja auch Thema sind in diesem Epidemiengesetz, die besondere Lage, es gibt drei Lagen, haben Sie gesagt?
Die normale Lage, die besondere Lage und die außerordentliche Lage.
Hatten wir schon eine außerordentliche Lage?
Hm? Ja.
Und in einer außerordentlichen Lage ist der Bundesrat in der Lage, eigentlich alles selber zu entscheiden. Wann ist denn so eine besondere Lage oder so eine außergewöhnliche Lage gegeben?
Genau. Das wird jetzt auch in dieser Revision besser umschrieben und eine besondere Lage liegt vor, wenn der Ausbruch und die Verbreitung, also ich zitiere jetzt aus dem Gesetz, wenn der Ausbruch und die Verbreitung einer übertragbaren Krankheit durch die ordentlichen Vollzugsorgane nicht genügend verhütet und bekämpft werden können, zum Beispiel weil eine besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit besteht oder weil schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf andere Lebensbereiche bestehen. Das ist der eine Grund, weshalb eine besondere Lage vom Bundesrat ausgerufen werden kann. Und der zweite Punkt ist, wenn die WHO feststellt, dass eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite besteht und durch diese in der Schweiz eine besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit droht. Dann kann der Bundesrat verschiedene Massnahmen ergreifen. Und auch hier sehen wir wieder die Parallelen zu den IGV und dem Generaldirektor der WHO, dass der das ja nämlich auch machen kann. Das kann jetzt also auch der Bundesrat. Der kann dann spezielle Krisenorganisationen zum Einsatz kommen lassen. Und hier spielt vor allem die sogenannte COBV, die Krisenorganisation der Bundesverwaltung, eine Rolle. Die ist am 1. Februar 2025 in Kraft getreten. Ich weiß nicht, wie viel die Menschen darüber erfahren haben, oder? Und dann kann der Bundesrat verschiedene Massnahmen ergreifen. Schon bisher, das kennen wir aus der Corona-Zeit, medizinische Überwachung, Quarantäne, Pflicht zur ärztlichen Untersuchung oder Behandlung, Berufsausübungsverbote, Lockdowns, Verbot von Veranstaltungen und Schulschließungen. Neu soll jetzt noch dazukommen, dass noch in einem größeren Umfang bestimmten Personen Zugang zu bestimmten Gebäuden oder Gebieten verboten werden kann. Neu kommt das Tragen der Gesichtsmaske dazu und die Einschränkung der Benutzung des öffentlichen Verkehrs. Also hier sehen wir, Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes werden jetzt in das Epidemiengesetz überführt. Dann haben wir auch die Pflicht, Auskunft zu erteilen. Und jetzt zitiere ich wieder das Gesetz. Also Menschen müssen Auskunft erteilen über Kontakte zu anderen Personen, die ihrerseits ein Ansteckungsrisiko darstellen, weil sie diese infiziert haben könnten.
Das hatten wir ja auch schon.
Genau. Dann können die Betriebe beispielsweise verpflichtet werden, Schutzkonzepte auszuarbeiten und Homeoffice wird jetzt auch legalisiert im Epidemiengesetz. Der Bundesrat kann dann auch die Arztpraxen, Apotheken und eben weitere Institutionen des Gesundheitswesens verpflichten, Impfungen durchzuführen. Und dann eben die obligatorischen Impfungen, das haben wir vorhin ja besprochen.
Der Bundesrat hat ja am Anfang der Corona-Pandemie ziemlich eindrücklich bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, eine gesundheitliche Gefährdung wirklich gut einschätzen zu können. Das wissen wir ja heute alles. Auch die Politik spielt natürlich dabei eine große Rolle. Was bedeutet denn diese besondere Lage für die Politik? Oder die noch schlimmere, schärfere Lage?
Ja, außerordentliche Lage, ja. Also, was wir damit natürlich feststellen, bereits bei der besonderen Lage haben wir eine ganz massive Machtkonzentration beim Bundesrat, also bei der Exekutive. Gesetze werden im Grundsatz von der Legislative erlassen, also vom Parlament. Und jetzt haben wir die Verschiebung auf den Bundesrat. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Verletzung der Gewaltenteilung, also das geht rüber zum Bundesrat. Und wir haben auch eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips der Bundesverfassung, in dem Sinne nämlich, dass die Kantone entmachtet werden und nur noch Vollzugsorgane des Bundes sind. Der Bund sagt dann, Kantone, ihr müsst das und das machen und ihr müsst Bericht erstatten. Und damit besteht natürlich die Gefahr, dass der Bundesrat in dieser Lage bleibt und dass damit sogenanntes vorübergehend dauerhaftes Notrecht etabliert wird. Also, dass er mit Notrecht reagiert über eine lange Zeit, obwohl das gar nicht mehr notwendig wäre. Und wir haben hier die Aussage von Bundesrätin Sommaruga noch sehr klar im Kopf, dass sie eben gesagt hat, wir können nicht einfach das selber entscheiden, sondern das gibt die WHO vor. Und auch hier sehen wir dann, dass die WHO als internationale Organisation, die nicht demokratisch legitimiert ist, ganz stark in die schweizerischen Belange eingreift und damit die Souveränität der Schweiz untergräbt.
Die WHO hat ja auch ihren Sitz in der Schweiz. Das wissen ja viele gar nicht, dass diese NGO, was sie ja eigentlich ist, in Genf ansässig ist. Und dass halt die WHO entscheidet, das hatte ja damals im Fernsehen auch Bundesrat Ignacio Cassis gesagt, als es darum ging, wer denn nun als Corona-Toter gilt und wer nicht. Da hatte ja vor laufenden Kameras gesagt, ja, wenn einer einen Unfall hat und der ist schwer verletzt, der stirbt an diesen Verletzungen, wenn er ins Spital eingeliefert wird. Und man hat dann noch einen Corona-Test gemacht und der war auch noch positiv. Ja, dann läuft der in die Corona-Todesstatistik ein. Und so sind ja auch diese Statistiken sehr stark verfälscht worden und man kann sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass das so war.
Und da müssen wir uns ja bewusst sein, Herr Cassis ist ja selber Arzt. Oder, und ich bin nicht Ärztin, aber irgendwie merkt man ja hier, das kann ja nicht stimmen. Und er hat sich dann versucht herauszureden, indem er gesagt hat, ja, das gibt eben die WHO vor.
Da sind wir wieder am gleichen Punkt. Man muss ja einen gesunden Menschenverstand haben, oder? Dass man ja als Arzt vor allem ja sagt, nein, wenn jemand einen Motorradunfall hatte, der ist schwer verletzt, der stirbt an den Verletzungen, dann ist er kein Corona-Toter, das darf nicht passieren. Sonst haben wir keine akkuraten Zahlen, so quasi.
Man hat ja auch gesagt, dass diese Pandemie eine Testpandemie war, weil eben dieser PCR-Test unzuverlässig ist und eben viele Falschpositive daraus entstanden sind. Und dann hat man ja immer wieder phasenartig zu vermehrter Testung aufgerufen und damit hat man natürlich die Zahlen in die Höhe getrieben.
Und man hat auch immer wieder gehört, dass diese Pandemie noch aus anderer Sicht eine Testpandemie war. Und ja, es deutet ja alles darauf hin, oder, dass man sich für solche Situationen nun die Gesetzgebungen schaffen will, dass man hart durchgreifen kann. Und dann kommt halt irgendetwas anderes, Vogel oder Schweine oder Rinder, Grippen und was es da alles gegeben hat, nicht wahr?
Die WHO stellt sich ja klar auf den Standpunkt, das erklärt der Generaldirektor auch immer wieder, nach einer Pandemie ist vor einer Pandemie. Wir leben im Jahrhundert der Pandemien. Und wenn man natürlich diese Haltung vertritt, dann brauchen wir die IGV, dann brauchen wir den Pandemievertrag, dann brauchen wir die Teilrevision des Epidemiengesetzes.
Nur, dass es ja keine Pandemie gegeben hat, die jetzt etwas Besonderes gewesen wäre. Wäre das eine Pandemie gewesen, dann hätten wir jedes Jahr eine Pandemie. Aber das wissen wir ja heute alles. Und wenn wir hier von der WHO sprechen, dann ist ja auch dieser Begriff One Health, der taucht ja auch auf in diesem Epidemiengesetz. Was bedeutet denn das genau, One-Health-Ansatz?
Genau, One-Health, das stammt von der WHO und die Schweiz übernimmt es einmal mehr. Der One-Health-Ansatz anerkennt, und jetzt zitiere ich aus dem Pandemievertrag, Stand April 2025, der One-Health-Ansatz anerkennt, dass die Gesundheit des Menschen eng mit der Gesundheit von Haustieren und Wildtieren sowie von Pflanzen und der Umwelt im weiteren Sinne, einschließlich der Ökosysteme, verknüpft und von diesen abhängig ist und strebt ein nachhaltiges Gleichgewicht an. Dazu verwendet er einen integrierten, multisektorialen und interdisziplinären Ansatz. Das ist die Definition des One-Health-Ansatzes. Das versteht ja wahrscheinlich jetzt niemand so wirklich. Das heißt einfach, Mensch, Tier, Pflanzen, Umwelt werden alle gleichgesetzt. Und wenn dann zum Beispiel der Generaldirektor der WHO eine Pandemie ausrufen möchte oder das Gefühl hat, er müsse, dann kann das auch sein, zum Beispiel aufgrund von Klimafragen, also Hitzepandemie oder so. Und dann kommt das ganze Spiel mit den Maßnahmen, das haben wir jetzt ja geübt, 2020, 2021, kommt dann dieses ganze Spiel zum Zuge. Im Pandemievertrag werden dann die Vertragsparteien verpflichtet, dieses One-Health-Konzept zu fördern. Und die Schweiz, wir sagen ja häufig, die Schweiz nimmt alles sehr genau und hat so auch wie einen vorauseilenden Gehorsam. Die hat das jetzt eben bereits in diese Teilrevision des EPG, die ja eben 2020 gestartet hat, nämlich in Artikel 2 und Artikel 81a bereits aufgenommen. Also wir finden hier die Formulierungen, die gegenseitige Abhängigkeit von Mensch, Tier und Umwelt und dieser One-Health-Ansatz wird heute bereits gelebt in der Bundesverwaltung. Also das steht nicht nur jetzt mal in diesem Entwurf, sondern der wird auch schon gelebt. Und zwar haben sich verschiedene Bundesämter zusammengeschlossen, das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, das Bundesamt für Landwirtschaft, das Bundesamt für Umwelt und der Veterinärdienst der Armee. Diese alle zusammen bilden die interdisziplinäre Plattform One Health. Also es wird
also
bereits
gibt es schon.
Gelebt.
Jawohl. Auch die Begrifflichkeit ist schon implementiert
genau.
In der Bundesverwaltung.
Genau. Und dasselbe haben wir auf internationaler Ebene mit der WHO, der FAO für Ernährung und Landwirtschaft, der WOAH, Wetter- und Tiergesundheit und der UNEP für die Umwelt. Also wir sehen auch hier wieder Parallelen international, was geschieht dort und was geschieht auf Schweizer Ebene. Und die Schweiz übernimmt einfach all diese Dinge, die sie da auf höherer Ebene sieht, implementiert sie dann auch in das Schweizer Recht und für mich sehr dramatisch, ohne dass die Bevölkerung überhaupt eine Ahnung hat, was hier abläuft.
Ja, eben deshalb ist ja die Information und die Arbeit, die Sie betreiben, auch mit dem Aktionsbündnis Freie Schweiz sehr wichtig. Ja, wenn wir jetzt an das Wetter denken oder wenn jetzt hier solche Maßnahmen, gerade jetzt oder in dem Gluthitze-Sommer, der bei uns vermutlich asymptomatisch verläuft, ja, könnte man dann ja auch wieder sagen, ja, irgendwas. Die Leute dürfen jetzt nicht mehr raus, weil es ist zu heiß und es hat jetzt schon 32 Grad, das geht ja gar nicht, also es ist reine Willkür.
Wir sind dem ausgeliefert und wir haben es gesehen, die Wetterkarten in Deutschland, die sind ja schon dunkelrot bis glutrot, genau. Leider haben wir das jetzt hier mit diesem Wetter weniger, aber wir haben ja bereits die Angstmacherei Süditalien etc. Dort haben wir jetzt ja Temperaturen von 40, 45 Grad und so.
Also, yes.
Ja, es wird einfach immer dramatisiert und ich glaube mit der Idee, dass das eben den Menschen dann irgendwie so wie in die Köpfe reingeht und dass dann die WHO eine gesundheitliche Notlage aufgrund des Klimawandels aussprechen kann. Der Bundesrat könnte dann eine besondere Lage ausrufen und dann wissen wir, was passieren
ja,
kann.
Ja, aber die Leute können ja aus dem Fenster schauen. Die sehen ja, oder? Es wird ein Hitzesommer und es wird ganz schlimm und wir brauchen Hitzeschutzmaßnahmen und Hitzeschutzinseln und in den Städten und alles Mögliche und da passiert das, was wir jetzt haben. Wenn man das später anhört, weiß man vielleicht nicht mehr, was wir jetzt gerade haben, aber wir haben vielleicht 18 Grad, es regnet schon seit Wochen jetzt durch nonstop. Wir tragen lange Ärmel und lange Hosen und alles. Also die Leute merken doch das. Also lassen die sich wirklich so verschaukeln.
Ich hoffe, dass sie es merken und in dem Sinne ist dieses Wetter, das wir jetzt haben, sehr positiv, auch wenn wir jetzt Sommerferien haben und viele Festivals stattfinden. Aber genau aus diesem Grund, dass die Menschen erkennen, da stimmt doch etwas nicht.
Ja, das sollten sie schon, oder?
Genau, und dann wäre es ja schön, sie würden selber anfangen zu denken und zu überlegen und die Punkte verbinden und dann eben vielleicht dieses Gespräch hören und dann auch wirklich selber zu recherchieren beginnen. Sie müssen ja mir die Dinge auch nicht glauben, aber selber anfangen, tiefer zu gehen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und eine eigene Meinung bilden kann man sich nur, wenn man informiert ist und nicht einfach die Dinge so übernimmt, wie sie irgendwo mal ausgesprochen worden sind.
Ich merke, ich rede viel zu viel. Es gibt nämlich noch viele andere Themen und wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Stichwort Kontrollsysteme und Datenerfassung. Was möchte der Bundesrat zu diesem Themenkomplex festschreiben in diesem Epidemiengesetz?
Hier sind wir jetzt beim Bereich verstärkte Überwachung. Und da müssen wir uns zuerst einmal fragen, wer wird überhaupt verpflichtet, Daten und Angaben zu machen? Das sind die Menschen aus dem Gesundheitswesen, also die im Gesundheitswesen arbeiten. Und dann ist es jede Person, und jetzt zitiere ich wieder, nicht, dass jemand denkt, dass ich so etwas schreiben würde. So steht es im Gesetz. Jede Person, die krank, krankheitsverdächtig, angesteckt oder ansteckungsverdächtig ist oder Krankheitserreger ausscheidet. Diese Personen müssen ihre Daten weiterleiten und auch Daten über andere Personen, mit denen sie in einem engeren Kontakt gestanden sind, vielleicht Social Distancing, diese 1,5 Meter. Das geht aber jetzt neu hin bis zur Intimsphäre. So steht es im Gesetz.
Was bedeutet das?
Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil der Bundesrat sagt das eben auch nicht, was das genau heißt.
Das kann er dann selber wieder auslegen, wie er es gerne hätte.
Genau, genau.
Also ich kann nur noch auf ein denkendes Parlament hoffen, ehrlich gesagt, wenn ich Ihnen so zuhöre.
Und dann, damit das ja dann eben auch umgesetzt werden kann, ich habe das vorhin angesprochen, haben wir verschiedene Informationssysteme. Und ich möchte das einfach, dass die Menschen sehen, welches Ausmaß das annehmen würde. Wir haben ein nationales Informationssystem, Meldungen von übertragbaren Krankheiten, kann man sagen, okay.
Wer ist denn krankheitsverdächtig?
Ja, eben, das ist dann der Ermessensspielraum, den dann eben der Bundesrat hat und dann kann er dann eben alle sagen. Dann gibt es ein nationales Informationssystem Contract Tracing, das kennen wir vom Covid-19-Gesetz, oder? Mit der Ausnahme, dass aus der Zusammenarbeit jetzt eine Verpflichtung geworden ist, also auch hier die Verstärkung. Dann haben wir ein nationales Informationssystem Einreise. Wir haben ein nationales Informationssystem Genomanalyse. Und wir haben, last but not least, ein Abwassermonitoring. Und dieses Abwassermonitoring, das wird heute schon angewendet. Also die Kläranlagen, die untersuchen die Abwasser auf mögliche Erreger. Und dann haben sie möglicherweise wieder einen PCR-Test und finden ganz sicher irgendwo einen Erreger. Und diese Daten, die jetzt der Bundesrat mit diesen verschiedenen Systemen erhebt, die können dann an ausländische Behörden und auch an supra- und internationale Organisationen weitergegeben werden. Also beispielsweise an die WHO. Und der Bundesrat sagt in seiner Medienmitteilung dazu, durch die Stärkung der Überwachungssysteme können neue Bedrohungen in Zukunft besser erkannt werden. Für mich heißt das eher, es ist eine dauerhafte und lückenlose Datenerfassung, es ist ein Sammeln von Daten, die Daten sind ja das neue Gold, und es ist eine Überwachung aller in der Schweiz wohnhaften Personen. Und da kann man sich jetzt ja schon wieder noch einmal fragen, geht es wirklich um unsere Gesundheit oder geht es um etwas ganz anderes?
Ja, die Frage kann man sich durchaus stellen. Jetzt hatten wir während dieser Corona-Pandemie große Demonstrationen. Tausende Menschen sind auf die Straße gegangen, um gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren. Und auch da gibt es Regelungen in diesem neuen Epidemiengesetz. Was steht denn da drin? Wie lauten die?
Also im neuen Epidemiengesetz heißt es dann, dass bestimmte Aktivitäten an definierten Orten sowie Menschenansammlungen im öffentlichen Raum, also ich zitiere, verboten werden können oder eingeschränkt werden können. Das heißt, wir haben hier also ein Demonstrationsverbot im Epidemiengesetz. Und das ist ganz klar ein massiver Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit und auch in die Versammlungsfreiheit unserer Bundesverfassung.
Hat man aber schon gemacht während der Corona-Pandemie, oder? Dass man gesagt hat, nee, ist nicht mehr erlaubt.
Genau. Damals war es aber noch auf Notrecht und dann ins Covid-19-Gesetz überführt worden. Jetzt wird es dauerhaft anwendbar. Sobald der Bundesrat eine besondere Lage ausruft, kann er dann diese Dinge implementieren.
Kann dann auch eine große Party sein, eine große Sommerparty, falls es dann zu heiß sein sollte. Man kann es ja nie wissen, oder? Der Fahrplan des Bundesrates, der sieht vor, dass das Gesetz 2027 in Kraft tritt. Das ist richtig, oder?
Nein, das ist nicht mehr ganz so richtig. Das war die ursprüngliche Meinung des Bundesrates. Und aufgrund der Entwicklungen hat sich das Ganze jetzt um mindestens, sage ich, um ein Jahr nach hinten verschoben. Und zwar haben wir ja das Vernehmlassungsverfahren gehabt zum Epidemiengesetz vom November 23 bis März 24. Und da wurden über 600 Vernehmlassungsantworten eingereicht. Das ist sehr viel. Das bringt auch zum Ausdruck, dass diese Leute, die sich da gemeldet haben, also auf jeden Fall Kantone, Parteien, Organisationen,
genau, zum Beispiel.
Organisationen, Verbände können Vernehmlassungsantworten einreichen, aber natürlich auch jeder einzelne Bürger. Und da hatten wir sehr viele und das bringt zum Ausdruck, dass die Bürger besorgt sind über das, was wir hier jetzt ja auch besprochen haben. Und es ist so, dass diese Vernehmlassungsantworten auf der Homepage des Bundes jetzt aufgeschaltet sind. Man kann die anschauen. Das sind über 17.000 Seiten. Bis heute ist aber kein Ergebnisbericht erstellt worden des Bundesamtes für Gesundheit. Das Bundesamt für Gesundheit muss jetzt diese 17.000 Seiten auswerten und muss schauen, müssen wir jetzt diesen Gesetzesentwurf, den wir jetzt heute besprechen, müssen wir hier Anpassungen vornehmen? Wenn ja, in welcher Form? Und erst dieses angepasste Gesetz oder dieser Entwurf wird dann ins Parlament gegeben und das Parlament wird dann über diesen hoffentlich neuen Gesetzesentwurf beraten. Und in meinen Augen, wir haben das ganz kurz jetzt zu Beginn angesprochen, wird das frühestens Ende 2025 sein, respektive 2026 dann. Dann haben wir noch eine Verordnung zum Epidemiengesetz und da über diese Verordnung wird auch ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt, 2026. Und deshalb verschiebt sich das alles nach hinten und das Inkrafttreten wird frühestens 2028 sein. Ganz wichtig. Wir gehen davon aus, es muss das Referendum gegen dieses Epidemiengesetz erhoben werden. Wir müssen diese 50.000 Unterschriften zusammenbringen. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und dann kommt es zu einer Volksabstimmung. Und dann wird es wahrscheinlich 29 oder 30. Und wir hoffen, dass natürlich das Volk dieses Epidemiengesetz ablehnen wird.
Und in dieser Zeit müsste man den Bundesrat natürlich auch noch aufdatieren über all die Tatsachen, von denen wir in der Zwischenzeit wissen. 17.000 Seiten, wie viele Vernehmlassungsantworten waren das?
Das waren über 600.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind ja 1.800 Vernehmlassungsantworten eingegangen gegen die Gesundheitsvorschriften der WHO, respektive die Leute haben verlangt, dass der Bundesrat ein Opting-out da einbringt in diesen Vertrag.
Also es waren nicht so viele Vernehmlassungsantworten, das ist vielleicht die Seitenzahl. Es waren, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber
auch sehr viele.
Um die 200. Also das sind viele, es sind nicht so viele wie beim Epidemiengesetz, aber es sind trotzdem noch viele. Also die Bundesverwaltung sagt, ab 130, 140 Vernehmlassungsantworten sind das viele Vernehmlassungsantworten. Also dann kann man das ein bisschen einordnen.
Ja. Und da sind ja gewichtige Vernehmlassungsantworten dabei, zum Beispiel vom Verband der Ärzte FMH oder von der Pharma Suisse, der Apothekerverband, der Schweizerische und viele andere wichtige Pflegeverbände und alles Mögliche sind dabei. Haben Sie, gut, sind ein bisschen viel Seiten, 17.000, aber haben Sie die wichtigsten angeschaut? Wissen Sie, wie die Haltung dieser Akteure in etwa ist?
Wir haben versucht, so die verschiedenen Aspekte jetzt vor allem bei den Gegnern, also die kritisch zu diesem Epidemiengesetz eingestellt sind, ein bisschen herauszuschellen. Das wäre ja die Arbeit des Bundesamtes, das jetzt über ein Jahr das nicht zustande gebracht hat, oder? Das heißt, wir haben nicht ganz diese 17.000 Seiten studiert, aber wir können so die wichtigsten Argumente zusammenfassen, die diese kritischen Stimmen mit enthalten. Und an erster Stelle kommt immer die fehlende Aufarbeitung. Also das ist für mich auch, wenn wir dann so gegen Schluss einbiegen, einfach, das ist das Fundament. Wir können nicht eine Revision eines Epidemiengesetzes durchführen, ohne dass wir das Fundament angeschaut haben, nämlich was ist da überhaupt passiert in dieser Corona-Zeit. Weitere Punkte sind dann die Machtkonzentration beim Bund, Einschränkung von Grundrechten, auch ein Missbrauchspotenzial. Sie haben das angesprochen, ja. Wie lange wird dann eine solche besondere Lage gelten? Der Bundesrat hat ja schon bei der Corona-Pandemie Freude daran gehabt. Also ich glaube, man darf das schon so sagen. Verlust der kantonalen Eigenständigkeit, unklare Begriffsdefinitionen, die ganze Geschichte mit der Überwachung und dem Datenschutz. Also das sind so die Punkte, die ganz massiv bemängelt werden. Es gibt natürlich auch eher befürwortende Stimmen, zum Beispiel die Kantone sind eher auf der Seite.
Basel vor allem?
Die Kantone sind fast großmehrheitlich so. Und diese Befürworter, die sagen dann halt, wir brauchen eine zentrale Steuerung, damit wir beim nächsten Mal schneller, besser und effizienter handeln können. Und die andere Seite, die kritische Seite, die sagt, wir dürfen nie wieder so leichtfertig Freiheit, Föderalismus und Grundrechte opfern. Und Gesundheit darf kein Vorwand sein für Machtmissbrauch oder eben ganz andere Motive. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns jetzt mit dieser Teilrevision des Epidemiengesetzes. Und ich glaube, die Aufarbeitung braucht es.
Ja, hat ja der Bundesrat gemacht, haben Sie ja erzählt.
Genau.
Das hat er ja schon im Sommer 2020 gemacht.
Und deshalb sagen wir jetzt, wir schauen natürlich genau, wie dieser Ergebnisbericht jetzt dann herauskommt. Also nimmt er diese Anliegen ernst, dieser Aufarbeitung? Also dass wir ein sauberes Fundament erstellen und darauf dann entscheiden, was für Änderungen kommen in dieses Epidemiengesetz hinein. Was machen wir mit mRNA-Injektionen beispielsweise? Das möchte der Bundesrat ja einfach so weiterfahren lassen. Und dann ist für mich halt einfach auch eine Frage, das findet man nirgends in diesem Gesetz. Was braucht es, damit wir eine gesunde Bevölkerung oder eine gesunde Gesellschaft haben? Wir haben über 120 Mal, glaube ich, den Begriff Krankheit in diesem Gesetz. Wir haben kein Wort über Salutogenese, also Gesundheitsförderung. Was braucht es, damit Menschen...
Ernährung zum Beispiel,
genau, Bewegung,
Natur,
frische
Bewegung.
Luft, genau, genau. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen wieder die Selbstverantwortung des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht, dass Vater Staat uns vorschreibt, so quasi bei der Hand nimmt und vorschreibt, das darfst du jetzt nicht, jetzt darfst du raus, jetzt ist es zu heiß, jetzt darfst du nicht rausgehen. Also wir müssen unsere Souveränität auch in Gesundheitsfragen bewahren oder wiederherstellen.
Und wir werden auch beide nicht müde werden, die Bevölkerung, wenn möglich, so umfassend, wie es geht, zu informieren. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir hätten locker noch eine Stunde weitersprechen können, aber es gibt so viele Details darin. Aber man findet natürlich auch viel auf der Webseite des ABF, also des Aktionsbündnis Freie Schweiz, wenn man sich noch selber etwas detaillierter informieren möchte. Das war's dann für heute von der Schweizer Zeit. Ich danke Ihnen, Andrea Staubli, ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen zu Hause natürlich für das offene Ohr. Die nächste Schweizer Zeit gibt's in einer Woche. Ich bin Corinna Ziegerli und verabschiede mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören.